Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Herr Ramelow, Sie stecken mitten im Landtagswahlkampf. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben für das Interview der Woche im Deutschlandfunk. Bleiben wir gleich beim Wahlkampf. In Thüringen hängen seit 2 Wochen die Wahlplakate. Alle Spitzenkandidaten verzeichnen darauf auch ihre Partei. Nur Sie nicht. Sie werben mit Ihrem Namen und den Worten Nähe, Verlässlichkeit, Offenheit. Machen Sie das, weil Sie es sich mit Ihrer Bekanntheit und Beliebtheit leisten können oder weil Sie Ihr Parteilogo, die Linke, verstecken wollen?
Letzteres bestimmt gar nicht. Wir haben Blindtests dazu gemacht. Wir haben nämlich Leute gefragt, die das Plakat angesehen haben, ob sie darauf das Parteilogo gesehen haben, und alle haben es gesehen. Und Sie sehen, wenn Werbung so funktioniert, dann scheint es den Effekt zu erzielen, den wir erzielen wollen, nämlich ein Hingucker, eine Aufmerksamkeit, auch eine Unaufdringlichkeit, denn ganz klar, ich mache Werbung für Rot-Rot-Grün. Ich werbe tatsächlich für 3 Parteien.
Das heißt, Sie werben für 3 Parteien, weil 2 Ihrer möglichen Koalitionspartner und auch jetzigen Koalitionspartner schwächeln?
Nein, ganz im Gegenteil, sondern weil ich überzeugt bin, dass Deutschland eine andere politische Kultur braucht. Mittlerweile sind 6 Parteien im Schnitt in den Parlamenten. Das führt zu ganz neuen Situationen. Also muss man lernen, damit umzugehen. Und ich war schon vor 15 Jahren überzeugt, dass Dreierkoalitionen eine gute, gelebte, neue politische Farbe wäre. Und das Besondere, man darf kein Koch- und Kellnerspiel, also der Starke diszipliniert den Schwächeren und der Schwächere wehrt sich dann irgendwann, sondern 3 Parteien auf gleicher Augenhöhe. Das ist das Konzept und für die Verlängerung werbe ich bei den Wählerinnen und Wählern.
Ja, zur Anzahl der Koalitionspartner kommen wir später nochmal. Vor 5 Jahren hat die CDU den Teufel an die Wand gemalt vor den Landtagswahlen. Thüringen sei dem Untergang geweiht, wenn ein Linker an die Macht kommt. Noch am Vorabend ihrer Wahl zum Ministerpräsidenten gab es eine große Demonstration auf dem Domplatz. Ein halbes Jahr später hörte man von den verschiedensten Leuten, es ist alles wie früher, nur ohne CDU. Ärgert Sie das oder freut Sie das?
Das war meine Vorstellung, dass ich es schaffe, tatsächlich mit einer kommunikativen Art auf Menschen zuzugehen, die Probleme haben, die Lösungen suchen oder die mit neuen Ideen um die Ecke kommen und den jeweiligen Menschen zu wertschätzen und nicht nach Parteibüchern zu gucken. Und genau das hat am Ende auch die Bestätigung gebracht. Ich habe von Unternehmern gehört, so nah an Unternehmern wäre ein Ministerpräsident noch nie dran gewesen. Und ich habe von Arbeitslosen gehört, so nah und so direkt an den Problemen, auch von Menschen, die sich ausgegrenzt fühlen und die auf eine neue Hoffnung setzen, so nah dran wäre ein Ministerpräsident auch noch nicht gewesen. Und ich möchte genau das sein, nämlich ein Ministerpräsident zum Anfassen und keiner, der Parteibücher erläutert oder Parteiprogramme runterdekliniert. Das wollen die Leute nicht hören. Die wollen hören, was praktisch geschieht. Und wer mit mir dann politisch diskutieren will, auch parteipolitisch, das kann gerne geführt werden. Aber eben ein Streitgespräch, bei dem man den Inhalt durchdekliniert und sich nicht menschlich streitet.
Aber als Linke haben Sie doch eigentlich einen weitergehenden Anspruch, als bloß ein bisschen zu reformieren oder weiter so zu machen, wie es vorher lief.
Ich finde schon, das Umsteuern auf ein anderes Modell ist schon deutlich mehr wie nur ein bisschen reformieren. Und die Grundherangehensweise ist eine sehr unaufgeregte. Aber was ich will, zum Beispiel eine höhere Wertschätzung für Kinder. Und eine höhere Akzeptanz für Kinder in der Gesellschaft. Das heißt eben auch, die Eltern zu entlasten und zu unterstützen, die Kinder großziehen, die sich für Kinder entscheiden. Dazu ist unsere Gesellschaft seit Jahrzehnten in die völlig falsche Richtung gelaufen. Und wir stehen jetzt vor einer Situation, dass uns viele, viele junge Leute fehlen. Wir haben eine große Abwanderung nach der Wende gehabt. Aber wir haben auch einen viel zu geringen Grad an Geburten gehabt, weil die Kinderfreundlichkeit nicht mehr so gegeben war. Also haben wir angefangen, dort die Ärmel hochzukrempeln, die Kindergartengebühren beitragsfrei zu stellen, damit Eltern nicht mehr gezwungen werden, bei einem Amt eine Bescheinigung zu holen, dass die Kindergartengebühren von ihnen nicht bezahlt werden müssen, oder die Einführung des Weltkindertages als Feiertag. Das sind so Maßnahmen, die einen Teil darstellen. Aber die Generallinie heißt Bildung und Betreuung beitragsfrei.
Ich würde gerne noch mal beim Thema Reform bleiben. Die einzig wirklich große Reform, die Sie mit Ihrer Koalition vorhatten, war ja die große Verwaltungs- und Gebietsreform. Die ist fast vollständig gescheitert und bleibt weit hinter Ihren Zielen zurück. Woran ist sie gescheitert? Am Innenminister von der SPD oder an den Menschen, die Ihrem Slogan »Gegen diese Reform kann man nicht sein« nicht folgen wollten?
Ich widerspreche Ihnen schon mal in der Analyse. Sie unterstellen einfach, sie sei gescheitert. Tatsächlich haben wir die Hälfte aller Bürgerinnen und Bürger in Thüringen, also 50% aller Einwohner, in einer neuen Gebietskulisse jetzt. Und zwar über den freiwilligen Weg. Hätten wir den Zwangsweg gewählt, wären es auch nur die Hälfte gewesen, weil der andere Teil wäre im Klageverfahren gegangen und in ähnliche Sachen. Das heißt, wir hatten uns verrannt in der Idee, dass wir mit der Zwangsmaßnahme es alleine schaffen könnten. Und es gibt eine zweite Ebene, die haben wir falsch eingeschätzt. Das, was wir eigentlich wollten, die Verwaltung hinter der Gebietskulisse, also die Behörden, die Institutionen neu aufeinander zu zentrieren, damit sie leistungsfähiger werden und die Digitalisierung zu nutzen, damit der Mehrwert bei den Bürgern zu Hause ankommt, dass sie eben nicht mehr weit entfernt in irgendein Amt fahren müssen, das haben wir nicht mehr erklären können, weil wir mit der Digitalisierung nicht schnell genug vorangekommen sind, wie wir es uns gewünscht haben. Und deswegen ist das, was wir erreicht haben, deutlich mehr wie eine gescheiterte Reform. Aber sie ist weniger in der Frage der Zwangsneuregelung und sie hat keine Kreisveränderung. Die Landkreise sind nicht verändert worden. Da hatten wir gehofft, größere Einheiten zu bilden. Das hat aber der Bürger nicht mehr verstanden. Das war am Ende mit Ängsten versehen. Die Menschen hatten das Gefühl, sie müssen immer weiter fahren. Jetzt geht auch noch die Kreisverwaltung weg. Der Dorfladen ist schon weg, die Kneipe ist auch weg. Beim Landarzt weiß man auch nicht, ob da entsprechende medizinische Versorgung noch kommt.
Die letzte Umfrage vor einer Woche zeigt die Linke mit 28% als stärkste Partei in Thüringen, gefolgt von AfD und CDU. Sie haben die CDU überholt, konnten ihr Wahlergebnis von 2014, wenn es denn so kommt wie den Umfragen, erhalten. Und dennoch reicht es wahrscheinlich nicht nochmal für Rot-Rot-Grün, weil SPD und Grüne schwächeln. Und die CDU scheint so schwach, dass auch sie keine mehrheitsfähige Koalition zustande bringen könnte. Oder nur eine, die Partner vereinigt, die nur ein einziges gemeinsames Ziel haben, die AfD zu verhindern. Ist das zu wenig? Sie selbst haben ja gesagt, dass wir offen sein sollten für Minderheitsregierungen. Gilt das auch für eine Minderheitsregierung unter Ihnen als Ministerpräsident?
Erstmal habe ich prinzipiell immer wieder gesagt, Minderheitsregierungen sind ein Thema, das in Deutschland immer als Schreckgespenst verstanden wird. Dabei ist es in nordischen Ländern ganz normal. In Schweden, Dänemark, Norwegen würde man sich bei dem Thema Minderheitsregierung überhaupt nicht erschrecken. In Deutschland erschreckt man sich immer sofort. Das habe ich aber schon seit vielen, vielen Jahren gesagt. Das habe ich auch gesagt, weil Dreierkoalitionen galten ja noch vor 5 Jahren als undenkbar. Ich bin sozusagen der Vertreter der Mutter aller Dreierkoalitionen. Und wir haben bewiesen, dass wir erfolgreich es hinbekommen. Wenn wir die Umfragewerte der Landesregierung nehmen, dann hat sie die höchsten, positivsten Werte in ganz Ostdeutschland. Das heißt, die Thüringer Landesregierung mit SPD und Bündnis 90 Grünen und auch der Linken hat einen unglaublichen Ansehensgewinn in der Bevölkerung geschafft. Das haben die beiden Partner nicht aktuell in den Umfragen nicht geschafft, in ihre eigene Kraft umzumünzen, weil darüber die Bundesregierung hängt, weil dort Hausaufgaben nicht gemacht werden, weil man sich gegenseitig blockiert, dann teilweise überfordert. Das strahlt auch aus. Und deswegen strebe ich aktuell keine Minderheitsregierung an, sondern ich kämpfe für Rot-Rot-Grün und ich bin überzeugt, 5 Jahre lang hatten wir nie eine Mehrheit für Rot-Rot-Grün bei allen Umfragen. Also insoweit schreckt es mich nicht, dass wir jetzt 6 Wochen vor der Wahl auch keine Mehrheit haben. Ich sehe aber, wie viel Dynamik drin ist, dass meine Partei, die zeitweise bei knapp 20% lag, es wieder geschafft hat, auf 28 hochzugehen. Dass die CDU, die früher mal bei fast 50% lag, jetzt bei 22% liegt, das macht deutlich, die Wahlbewegungen sind sehr hoch und ich setze alles dran, dass wir Rot-Rot-Grün den Handlungsauftrag bekommen.
Sie hören den Deutschlandfunk, das Interview der Woche. Zu Gast ist Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen. Herr Ramelow, wäre für Sie eine Koalition der Linken mit der CDU vorstellbar, wenn das Wahlergebnis so aussehen würde, dass keine andere sinnvolle Koalition möglich wäre?
Derzeit ist überhaupt keine Zeit und Gelegenheit, über solche Dinge zu spekulieren oder zu fabulieren. Deswegen heißt meine Antwort, ich kämpfe für Rot-Rot-Grün, ich kämpfe für Rot-Rot-Grün, ich kämpfe für Rot-Rot-Grün. Und zu der Frage der demokratischen Kultur gehört es, dass man auch zwischen CDU und Linker in Thüringen immer schon Drähte hatte, wenn es darum ging, dass es um das Land ging. Und als der NSU-Terror offenkundig wurde, war es so, dass Christine Lieberknecht alle an den Tisch geholt hat, wir haben miteinander geredet und am Ende der Legislatur, in der heißen Wahlkampfphase, hat der Landtag eine Unterbrechung des Wahlkampfes gemacht und hat allen Angehörigen der Opfer, die Endergebnisse der Untersuchungsausschüsse vorgelegt. Das ist auch ein Teil der Stärke in Thüringen. Und deswegen schreckt es mich nicht, dass ein linker Ministerpräsident mit einem CDU-Fraktions- und Parteivorsitzenden auch über Themen redet. Aber ich kämpfe für Rot-Rot-Grün. Die CDU kämpft auch für eine bürgerliche Mehrheit. Jeder muss jetzt seine Wählerinnen und Wähler mobilisieren. Und das hat sich in Brandenburg gezeigt, das hat sich in Sachsen gezeigt. In beiden Ländern sind trotz aller Prognosen die Wählerbeteiligungen sind gestiegen. Also ein Hinweis für eine Stärke einer Demokratie. Beide Amtsinhaber sind bestätigt worden, haben einen Handlungsauftrag bekommen und beide Bundesländer können regiert werden. Ich gehe davon aus, dass es in Thüringen auch so sein wird, dass die vorherigen Ängste, Sorgen und Nöte im Wahlkampf sich dann auch darauf auswirken, dass die Menschen sich entscheiden. Möchten sie, dass diese Regierung weiterarbeitet, dann haben sie dreimal die Möglichkeit, das anzukreuzen.
Bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen, Sie sprachen sie gerade an, im September ist die Linke massiv eingebrochen. Zur Europawahl ist sie überall eingebrochen, auch in Thüringen. Das Wort Katastrophe machte die Runde. Der Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch sagte, es sei 5:45 für die Linke. Die Umfragen im Osten zeigen nur noch in Thüringen gewohnt hohe Zahlen für die Linke, zwischen 20% und 30% und auch nur zur Landtagswahl. Geht die Linke als Gesamtpartei den gleichen Weg wie die Volksparteien CDU und SPD?
Wir haben doch ein Erodieren aller Parteien. Und wir haben ein Irrlichten einer einzelnen Partei. Und diese einzelne Partei, in diesem Fall AfD, ist nicht das erste Irrlicht in Deutschland. Das hatten wir vorübergehend mal mit der DVU, dann hatten wir es mal mit der Pro, dann hatten wir es mit der Schill-Partei. Und in den 60er Jahren in Westdeutschland hatten wir eine unglaublich starke NPD. Also, dass es eine Polarisierung gibt und dass die Frage von sich neu ordnenden Verhältnissen durch 6 Parteien, die mittlerweile wirken, dazu führt, dass jede Partei ihren eigenen Gebrauchswert überprüfen muss. Das halte ich für selbstverständlich. Und den Niedergang meiner Partei, der ist uns jedes Jahr vorhergesagt worden. Und das kenne ich schon seit 30 Jahren. Von daher ist die Frage, wer muss seinen Gebrauchswert wann selber bestimmen, jetzt aktuell auch bei meiner Partei. Und ich erlebe gerade in Berlin, wo das Thema Mietendeckel von unserer Senatorin Katrin Lomscher stark geprägt wird. Das brennt den Menschen in Berlin auf den Nägeln und ich merke interessierterweise, welche Substanz das auf einmal in München ausstrahlt oder in Frankfurt oder in Köln oder in Düsseldorf. Von daher ist ein linker Ansatz in Regierungsarbeit auch einer, der eine Ausstrahlung hat. Und besonders charmant finde ich, dass wir in Bremen jetzt die erste Regierung im Westen haben, wo die Linke mitregiert und die Senatorin für Wirtschaft ist die Vertreterin der Linken. Und siehe da, ich lese in den Lokalzeitungen dort immer wieder nur gute Berichte, dass die Wirtschaft nicht fremdelt und auch nicht diese Angst hat, die man vor 5 Jahren hier in Thüringen erzählt hat. Das scheue Rehkapital verlässt fluchtartig Thüringen über den Rennsteig.
Im Liebknechthaus in Berlin schaut man sehr genau auf Sie, auf Ihre Popularitätswerte in Thüringen. Sehen Sie sich in Verantwortung auch für die gesamte Linke im Bund?
Ich war immer schon verantwortlich für die gesamte Linke im Bund. Ich bin derjenige, der die Linke hat entstehen lassen. Ich war der Fusionsbeauftragte und Verschmelzungsbeauftragte zwischen der WASG und der PDS. Also mein Herz hängt schon sehr an dieser gesamtdeutschen Partei. Ich bin der PDS damals beigetreten mit der klaren, auch schriftlichen Erklärung. Ich trete ihr bei, um sie als gesamtdeutsche Partei zu stärken. Und das ist der Beitrag, den ich gerne bereit bin, bundesweit zu geben. Aber ich strebe keine Funktion im Bundesvorstand oder auf der Bundesebene in meiner Partei an. Außer ab und zu mal einen Ratschlag oder eine gute Kooperationsebene. Denn mehrere rot-rot-grüne Landesregierungen brauchen auch eine gute Koordination. Und das war bis jetzt in Berlin die thüringische Landesvertretung.
Die SED, PDS, Linke war ja immer die Kümmererpartei im Osten, auch die Protestpartei für die, die sich benachteiligt fühlen im Osten. Diese Protestrolle hat nun zum guten Teil die AfD übernommen. Hat das Mitregieren der Linken in mehreren Bundesländern dazu beigetragen?
Wenn Kümmererpartei heißt, sich zu kümmern um die Alltagsprobleme der Menschen, die in die Sprechstunden der Partei kommen, dann ist das nach wie vor unser Markenzeichen. Nach wie vor haben wir die höchste Ostkompetenz. Nach wie vor sind wir bei Hartz-IV-Beratungen in unseren Wahlkreisbüros offene Anlaufstationen. Das ist die AfD zu keinem Zeitpunkt gewesen. Sie bündelt im Moment eine gewisse Form von Protest, den wir früher mitgebündelt haben. Es gibt nicht mehr diesen Versuch dieser martialischen Ausgrenzung. Es gibt eine schleichende Ausgrenzung immer noch im Bundestag. Im Bundesrat gibt sie gar nicht. Die 16 Ministerpräsidenten arbeiten gut miteinander und da wird keiner, auch ich, werde da nicht ausgegrenzt. Und deswegen ist dieser Teil der Ausgrenzung nicht mehr identitätsstiftend. Aber die Kümmererpartei, das sind immer noch unsere Wahlkreisbüros, das sind immer noch unsere Parteibüros, das ist immer noch der Zusammenhang da, wo mit Arbeitslosen geredet wird und Ähnlichem. Mit Verlaub, da habe ich noch nie einen AfD-Funktionär gesehen. Den erlebe ich nur, wenn es darum geht, gegen irgendwas zu protestieren, den Protest lauthals anzuführen oder laut zu brüllen, Merkel muss weg. Wenn aber nur das Dagegensein das Konzept ist, ist das meines Erachtens deutlich zu wenig, um damit Gesellschaft zu gestalten.
Sie hören den Deutschlandfunk, das Interview der Woche. Zu Gast ist Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen. Herr Ramelow, die Wähler der Linken sterben schlicht weg. Das kann man den Daten zur Wählerwanderung gut entnehmen. Das Milieu der in der DDR sozialisierten Genossen schwindet. Sie haben zwar auch jüngere Wähler, die hippen Großstädter, aber bei den Mittelalten, so zwischen 45 und 65, gähnt zunehmend ein Loch. Ähnlich sieht es auch bei den Parteiaktiven aus. Können Sie der mittleren Generation kein Politikangebot machen?
Das war immer schon mein Thema. Das war auch die Begründung, warum ich die Linke habe in dieser Form entstehen lassen. Weil klar war, die klassische PDS-Milieubildung wird tatsächlich mit den Jahrgängen, die jetzt zum Friedhof gehen, nicht mehr zur Verfügung stehen. Und unsere eigenen aktiven Mitstreiter kommen nicht mehr auf die Leiter. Das heißt, wir haben ein höheres Spendenaufkommen, dass Menschen sagen, wir würden gerne die Plakate selber hängen, wir können es aber einfach nicht. Und deswegen ist der Umbau unserer Partei ein wichtiges Thema. Wir haben es in Thüringen so gemacht, dass wir bewusst auf eine Teilung der Verantwortung setzen. Der Ministerpräsident hat keinerlei Funktion in der Partei. Und die Partei wird geführt von einer jungen Frau und von einem jungen Team. Das heißt, wir sind auch manchmal öffentlich nicht einer Meinung, weil die Partei muss sich eigenständig entwickeln. Die Partei muss deutlich machen, dass sie diesen Veränderungsprozess auch hinbekommt.
Gregor Gysi moniert, dass sich die Linke zu lange darüber gefreut habe, im Westen angekommen zu sein und dabei den Osten vernachlässigt habe. Teilen Sie diese Auffassung?
Ich glaube tatsächlich, dass wir eine gewisse Schwäche in Ostdeutschland haben, dort, wo wir unseren eigenen Gebrauchswert nicht neu justiert haben. Und das kann ich nicht den jungen Leuten dann in Hamburg oder in Bremen oder in Frankfurt zuweisen und sagen, na ja, jetzt habt ihr euren eigenen Weg gefunden. In Thüringen sind wir als Linke zu spüren über unsere Regierungsarbeit. In Brandenburg haben wir das Problem gehabt, dass wir einige Schwierigkeiten mit unserer eigenen Regierungsarbeit hatten. Und in Sachsen sind wir zerrieben worden am Ende zwischen einem starken Amtsinhaber, der von einer schwachen Position gestartet ist, wo alle gesagt haben, der schafft's nie. Und er hat es dann auf einmal geschafft, eine eigene Performance zu entwickeln. Und meine Partei ist auf einmal tatsächlich in der Polarität zwischen AfD und Kretschmer zerrieben worden. Und da erzählen mir auch linken Wähler und sogar linken Mitglieder, sie hätten zum ersten Mal taktisch gewählt. Nicht, weil sie politisch unbedingt bei der CDU das Kreuz machen wollten, sondern weil sie nicht wollten, dass Demokratieverächter auf einmal das Parlamentspräsidentenamt beanspruchen, indem sie stärkste Fraktion werden. Insoweit müssen wir uns immer wieder neu justieren und neu zentrieren. Das ist aber eine Frage der eigenen Vitalität. Ich sehe uns da mitten im Prozess und bin da guter Dinge.
Sie haben ja jetzt 5 Jahre Erfahrung als Ministerpräsident. Wie groß ist denn die Solidarität zwischen den Ostministerpräsidenten, unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit?
Wenn es um Grundsatzfragen geht, sind wir wirklich eine eingeschweißte und miteinander verbundene, verwobene Gruppe von Akteuren. Deswegen kämpfe ich nicht gegen Sachsen, wenn was zu entscheiden ist, sondern ich kämpfe mit Sachsen und da gibt es eine hohe Gemeinschaft. Und das hat bisher immer funktioniert, dass unser Wort zumindest nicht vom Tisch gewischt werden konnte. Meistens wird es nicht gehört, weil man dann so tut, ach, die Jammer-Ossis sind wieder da. Und das finde ich das eigentlich Verletzende, dass wir nicht rumjammern, sondern wir erwarten den Respekt, den der Bundestag beschlossen hat, dass der auch eingehalten wird. Und wenn es dann heißt, die Batterieforschungszentrum geht nicht nach Sachsen, sondern geht nach Wuppertal, dann ist das zwar nett für Wuppertal, aber eigentlich nicht zu vereinbaren mit dem Bundestagsbeschluss, dass so lange die neuen Länder zu beteiligen sind, wenn sie die Voraussetzungen haben. Und bei Batterieforschung haben wir die Voraussetzungen. Insoweit war das eine Missachtung des mitteldeutschen Raums. Und solange Bundesentscheidungen so geführt werden, dass immer irgendwie selbstverständlich zuerst Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen den Zugriff hat, solange wie wir bei der Verteilungsfrage, dass zuerst die neuen Länder zu bedienen sind, bis wir überhaupt auf dem westdeutschen Durchschnitt sind, solange wir das immer wieder einfordern müssen, solange fehlt der Respekt.
Sie haben ja Ihren recht pragmatischen Politikansatz schon beschrieben vorhin. Sie sprechen auch vom Gebrauchswert der Partei. Ist das nicht in so einer ideologiefreudigen Partei wie der Linken ein bisschen wenig für manche Leute?
Das kann ja sein. Aber ich bin ja auch bekennender Christ. Das ist für manch einen in meiner Partei schon ganz schön zu viel. Und ich sage immer, ich kann den Teil Ideologie von Marx auch erklären, indem ich in die Bibel schaue und mal erkläre, was Paulus seinen Gemeinden geschrieben hat. Nämlich, tut nichts aus Eigennutz, tut es der Gemeinschaft willen. Und das ist mir egal, dass das Karl Marx später alles nochmal verdichtet hat und daraus eine komplette Wissenschaft entwickelt hat, die allerdings nicht zu verwechseln ist mit dem, was hinterher als Marxismus-Leninismus dann in die Welt gekommen ist. Oder auf dieser Basis dann der Stalinismus zu einer Diktatur der schlimmsten Art geführt hat, und zwar zu einer mörderischen. Und deswegen sage ich, bin diskussionsfreudig, aber ich habe keine Lust, den ganzen Tag meine Karl-Marx-Schriften mit mir rumzutragen und sie zu zeigen.
Sie sprachen jetzt über Solidarität, Sie sprachen über die Bibel. Was unterscheidet Sie von einem Sozialdemokraten?
Es gibt Gründe, ehrlich gesagt, warum ich viele Jahre meines Lebens nicht in die SPD eingetreten bin. Mit der SPD verbunden ist eben auch das Kämpfen um Rechte. Ich habe nur eine SPD in meiner Jugend erlebt, bei der immer der Automatismus war, wenn du aktiver Gewerkschafter warst, warst du zwangsweise in der SPD. Und diesen netten Zwang, den habe ich abgelehnt. Das hat irgendwann auch zu der Frage geführt, ob ich hauptamtlich werde oder nicht, weil es lag immer neben meinem Arbeitsvertrag schon der SPD-Aufnahmeschein. Und den einen habe ich unterschrieben, den anderen nicht. Und dann bin ich ziemlich stur bei solchen Sachen. Und dann gab es einige Dinge, die mich auch verletzt haben. Und eine politische Zäsur ist das Berufsverbote-Thema in Westdeutschland. Und letztlich hat das ja auch dazu geführt, dass ich dann 30 Jahre Belästigung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz erleben durfte, ohne dass ich es wusste. Und deswegen sage ich, ich rede einerseits über eine abstrakte Partei und ich rede über konkrete Erfahrungen. Und das hat mich lange abstinent sein lassen von jeder Partei. Und mein Eintritt in die PDS war erst, und auch das hat wieder was mit SPD zu tun, nämlich als der Militäreinsatz gegen Serbien losging, als die deutsche Bundeswehr Bomben in Serbien geworfen hat. Das fand ich eine sehr große Herausforderung für mich, weil es war eine SPD-Bundesregierung. Und ich habe erlebt, wie SPD-Bundestagsabgeordnete emotional dabei in die Knie gegangen sind.
Ihre Nachfolgerin im Thüringer Fraktionsvorsitz, Susanne Hennig-Welsow, wirbt mit dem Slogan Bodo oder Barbarei, für Sie Bodo Ramelow, als würde mit einem Wahlerfolg der CDU und deren Spitzenkandidaten Mike Moring eine Barbarei über Thüringen hereinbrechen. Trägt die Linke damit nicht zur Spaltung der Gesellschaft bei, die sie selbst beklagt?
Sie ist die Fraktionsvorsitzende und es ist in einer Rede von ihr dieser Satz gefallen, zugespitzt, und er hat mir nicht gefallen. Trotzdem, wir erleben gerade einen Konflikt, der mich sehr verwundert hat. Horst Seehofer als Bundesinnenminister, den ich sehr schätze und mit dem ich häufig über Fragen wie Flüchtlingspolitik und Ähnliches mich direkt auseinandergesetzt habe. Und ich habe ihn mehrfach jetzt auch in seiner Eigenschaft als Bundesinnenminister besucht und mit ihm über Möglichkeiten geredet, wie wir in der Flüchtlingspolitik einfach zu einfacheren und besseren Lösungen kommen. Horst Seehofer hat jetzt gesagt, dass wir bereit seien, ein Viertel der auf See geretteten Flüchtlinge aufzunehmen. Damit hat Deutschland ein wichtiges Signal nach Europa gegeben. Frankreich hat sofort erklärt, wir sind auch bereit, so viel zu übernehmen wie Deutschland. Das heißt, wir hätten schon die Hälfte des Themas endlich mit einer europäischen Lösung verbunden. Und dann stellt sich Herr Moring hin, der CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzender, und sagt, er kritisiert das. Und daraufhin antwortet Horst Seehofer, dass er es nicht versteht, warum er sich rechtfertigen muss, dass er Menschenleben rettet. Und in dem Zusammenhang muss man einfach mal sagen, ich als gebundener Christ sage, Menschenleben retten ist die oberste Aufgabe, die wir haben. und darüber dann eine wahltaktische Äußerung zu tätigen, dass man sagt, wenn Horst Seehofer einen so mutigen Schritt öffentlich geht, dann ihn dafür zu kritisieren und zu sagen, damit bedient er die AfD und den rechten Rand und die Stammtische. Das hat mich sehr negativ berührt.
Herr Ramelow, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Herzlich gerne.